Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin auf superlevel.de und heute Morgen habe ich einen Gast am Start und zwar den guten Markus. Grüß dich.
Hey Kinder.
Hi, hi, grüß dich. Ich habe dich schon oft zu Gast gehabt, aber ich finde, man sollte die Leute immer wieder daran erinnern, woher du kommst.
Ja, sehr gerne. Also auf Twitter bin ich unter Idolmeister bekannt. Ich schmeiße auch einen kleinen Blog, der nennt sich jchunk.de. Ja, und da geht es hauptsächlich um so obskure, wenig beachtete Spiele, meistens aus Japan, die halt nicht so viel Augenmerk schenken. Und ja, wir haben auch einen neuen kleinen Podcast seit einem Jahr, der nennt sich Telespieleabend. Mhm. Da geht es auch eigentlich dann so um Retro-Themen, wie halt nicht bloß immer das tausendste Mal Mario und Zelda durchkauen, sondern auch so coole Firmen, die dann nimmer so viele Leute kennen, aber Aufmerksamkeit verdient haben.
Sehr cool. Also ihr kümmert euch schon so ein bisschen um die fernöstlichen Nischentitel. Und wenn man mal so über den Tellerrand blicken möchte, dann sollte man bei euch auf jeden Fall mal vorbeischauen.
Sehr gerne.
Super cool. Und dieses Thema, was wir uns heute ausgesucht haben, konnte gar nicht passender sein, denn wir sprechen heute über eine Videospielkonsole, die eigentlich seit knapp 15 Jahren gar nicht mehr existieren sollte. Und zwar über die Sega Dreamcast. Und bevor jetzt einige Leute Luftsprünge machen, nein, das ist keine Jubiläumsausgabe, weil das müssen wir uns für September aufbewahren. Im September wird sie tatsächlich 15, ne? Am 9.9. glaube ich. Mhm. Genau, sie kam nämlich ursprünglich am 9.9.1999 raus. Kann sich gut merken, ja. In Amerika jedenfalls, in USA, in Europa und in Asien kam die an etwas leicht anderen Tagen raus. Aber aufgrund dieses Datums ist das jetzt so quasi das offizielle Geburtsdatum der Dreamcast. Und da wird es sicherlich was geben. Hier bei Insert Moin und auch bei dir im Blog, weil die Dreamcast ist schon ein ziemlich geiles Teil gewesen, was der Zeit voraus war, oder?
Ja, also auf jeden Fall eine der Konsolen, die mir mit am meisten ans Herz gewachsen ist.
Vielleicht können wir das ganz kurz umreißen. Also ich glaube, einige Leute haben das gar nicht mehr gekriegt. Die Dreamcast war so geil, weil?
Ja, weil sie halt einfach der restlichen Welt an PS2 und N64 damals, die war 3-4 Jahre voraus und hatte Grafik nicht von dieser Welt.
Nicht nur das, ne? Also sie hatte ja auch so viele Features eingeführt, die es damals einfach neu waren. Also zum Beispiel
Internet,
ja, wirklich. Also PC-Leute sagen jetzt, was redet ihr denn da? Aber in der Konsolenwelt war es ein Novum, ein eingebautes Modem zu haben. Das war wirklich so ein Ding an der Seite. Das kannst du halt abnehmen und so. Und du konntest mit ISDN-Geschwindigkeit ins Internet und Online-Spiele spielen. Und da gab es dann so Sachen wie, wie hieß das, Planet?
Choo-Choo Rocket?
Choo-Choo Rocket zum Beispiel und dann
ganz, online.
Genau, und so ein paar Mech-Spiele, die man online spielen konnte und viele andere Sachen. Und das hatte damals keine Konsole irgendwie. Da kam ja ein paar Monate später die PlayStation 2 raus und die hatte zum Beispiel auch gar keinen Netzwerkadapter eingebaut, sondern die musste man sich erst nachkaufen. Und das hat auch ein paar Jahre gedauert, bis Sony online-fähige Spiele hatte. Dreamcast hatte das von Box aus. Das war einfach.
Nee, klar, also das hat halt keinen interessiert, aber wo die PS2 damals rausgekommen ist. Da hat er eigentlich der Dreamcast-Besitzer bloß müde drüber lächeln können, wo er irgendwie mit Tracer 5 rausgekommen ist und ja. Da Project Gotham Racing gehabt und hey, Jungs, was habt ihr da für einen Scheiß, Sony? Das überzeugt mich noch nicht.
Also auch technisch, ne? Das Ding konnte VGA ausgeben. Es hatte 1000 Peripherie-Geräte, die einfach geil waren. Es gab die erste Kamera für eine Konsole gab es da. Es gab ein Mikrofon zum ersten Mal. Es gab die VMU war ziemlich cool. Das war im Prinzip so ein externes Gerät, das du reinstellen konntest und es funktioniert. Du konntest Tamagotchi drauf spielen.
Ja, hast du Statusanzeigen gehabt, wie viel Energie du noch hast und sowas. Mhm.
So eine, total geil. Von Haus aus konntest du 4 Controller anschließen und viele Sachen. Das war einfach geil. Und das ganze Gerät, was für Sega auch sehr typisch war, ist relativ robust. Also wenn man mal das vergleicht mit den heutigen Konsolen, also gerade die Xbox 360, die irgendwie nach ein paar Wochen schon abnippelt, zumindest in der ersten Revision, die Dreamcast, die läuft heute noch.
Ja, ab und zu mal Netzteil irgendwie Kontakt verloren, aber so Laufwerk eigentlich ziemlich unerschütterlich.
Ziemlich. Also ich muss auch sagen, also Ich habe bei mir im Regal, ich habe zwei Dreamcast, weil mir eine mal kaputt gegangen ist. Da ist irgendwie, es gibt das CD-Laufwerk ist das Anfälligste. Ein Nachteil von Konsolen, die auf dieser Technologie aufbauen. Und die irgendwie ist das Ding über den Jordan gegangen oder so. Aber ansonsten ist die relativ pflegeleicht. Es gibt zig Anleitungen im Internet, wie man das Ding auch wieder reparieren kann. Es läuft.
Ja, und vielleicht auch deswegen kommen immer noch im Jahr 2013, 14 ein, zwei Spiele des Jahres.
Genau, über die wollen wir heute mal reden. Denn das ist verrückt. Wir schreiben 2014 und es erscheinen immer noch Spiele für die Dreamcast. Und das liegt zum einen daran, weil diese Konsole natürlich eine ziemlich feste Fangemeinde hat, einfach weil es Segas letzte große Konsole war und sehr viele Leute hängen an Sega. Zum anderen natürlich auch, weil die Hardware heute immer noch läuft und weil sie ziemlich unerschütterlich ist. Und zum anderen, weil es auch relativ einfach für Drittherstellerfirmen war, eigenen Code auf der Konsole auszuführen, was jetzt ein bisschen trivial klingt. Aber das ist tatsächlich auch ein Grund, weshalb zum Beispiel Leute ohne Lizenz, ohne offizielle Sega-Lizenz immer noch Spiele dafür herstellen können.
Ja, ganz genau. Und die sind eigentlich auch über die Jahre wirklich auch technisch wirklich ansprechend geworden. Also das steht jetzt ein XBLA-Spiel oder ein PSN-Spiel in technisch manchmal in nicht viel nach.
Das stimmt. Also was da hauptsächlich rauskommt, sind Shooter. Ich glaube, damit hat man im Prinzip schon 80%
ja.
alle Indie-Titel auch abgeschlossen und umrandet. Es ist also ein Team, was die ganze Zeit auch dabei ist, immer fleißig Software dafür rauszuhauen, das NG Dev Team. Ich glaube, ein Großteil der Titel, die wir heute kurz ansprechen werden, kommt auch von NG Dev Team und das wird geleitet von zwei Brüdern, wenn ich mich nicht irre.
Ja, genau.
Und
Tim und René,
Helwig. Ne? Helwig. Und die machen das, glaube ich, auch tatsächlich fast allein. Ne? Also die holen sich nur hier und da mal Hilfe dazu, aber...
Ja, so Sound und sowas macht jemand anderes. Mhm. Aber im Großteil, ja, machen die das eigentlich wirklich fast alleine.
Ja, und die vertreiben diese Spiele tatsächlich international. Also die werden jetzt nicht nur in Deutschland gespielt, sondern gerade in Japan und in den USA gibt es sehr viele Dreamcast-Fans, wo die sich auch wirklich eine schöne Community übers Internet aufgebaut haben.
Ja, das ist halt auch das Schöne dran, die ganzen Spiele, die kommen ja wirklich nur noch auf Disc raus und die sind dann auch so auf die auf den japanischen Look getrimmt. Also halt auch mit so Spine-Cards, also so Papier-Labels, die links um Rücken rum sind, wie man es in Japan kennt und sowas. Mhm. Das spricht halt dann die Sammler von solchen Spielen schon sehr an.
Das ist so verrückt. Also es gibt zum Beispiel ja auch Spiele, die sind nie offiziell erschienen. Also die Dreamcast, als die damals gestorben ist, wenn man das so sagen kann, durch die PlayStation 2, als die so langsam vor dem Markt so dahin siechte, da sind viele Spielprojekte auch einfach eingestellt worden. Aber man findet diese teilweise unveröffentlichten Projekte immer noch im Internet. Und es gibt echt teilweise Releases dazu. Also es gab zum Beispiel, gab es Geist Force, sagt ihr das? Geist Force,
ja.
Da gab es eine Auflage von nur 200 Stück. Also es ist heute völlig unmöglich, da noch an so ein geprintetes Exemplar ranzukommen. Aber das ist ein Spiel, das ist ganz am Anfang der Dreamcast tatsächlich dann in Entwicklung gewesen. Es sollte so eine Art Star Fox sein. Also so ein Ray-Shooter-Dingens. Und durch Zufall hat wohl irgendein Typ in Assembler-Forum, das ist eine große Community von interessierten Leuten, die halt auch sich mit Programmcode und so ein bisschen auskennen.
Prototypen und...
Genau, ist ja irgendwie an einem Prototypen dran gekommen. Mhm. Und dann haben die im Laufe der zwei Jahre irgendwie das Ding so zusammengestellt, dass es zumindest läuft und nicht immer abstürzt. Und das ganze Teil ist zwar voller Fehler, aber scheiße, ey, es ist Geist Force. Also... Hammer. Also man konnte dann diese Erstauflage von 200 Stück konnte man dann auch kaufen, ganz normal. Das war dann so ein professioneller Print auch wirklich mit Label und allem. Und haben die Macher das dann später auch noch als ISO ins Internet gestellt, sodass dann jeder andere sich das dann noch zumindest mal angucken konnte. Und das ist, also die Community, ich kenne keine Gaming-Community, die so mit so viel Herz dabei ist, muss man sagen. Also die arbeiten wirklich so lange und hart für dieses ganze Dreamcast, damit ihr es immer weiterlebt, damit das immer fortbesteht, das ist schon echt erstaunlich.
Ist richtig. Hat aber auch ein bisschen Schatten, aber da können wir auch noch dann drauf später kommen.
Wenn ja, nee, sag mal direkt.
Ja, also die ist gerade so zum Beispiel das NG Dev Team und das andere U-Cast, das ist halt auch was von dem Anderes Projekt, was von dem René Hellwig betreut wird, die, finde ich, nützen das aber dann jetzt auch schon. Also die Community, wie sie halt heiß auf neue Disc-Releases ist, nützen die schon jetzt ein bisschen für meinen Geschmack zu viel aus.
Mhm. Inwiefern?
Naja, also allein jetzt also von dem DAX zum Beispiel gibt es inzwischen 8 verschiedene Versionen.
Was?
Ja.
Okay, das ist übertrieben. Ich dachte, es gab immer so.
Nee.
Lass uns da gleich einzeln drauf eingehen. Ich glaube, lass uns erstmal aufrollen.
Ja.
Was
fangen
gibt's?
Wir vorne an.
Ich glaube, fangen wir vorne an. Also, es gab am Anfang, glaube ich, Fast Striker, ne?
Last Hope war das erste.
Last Hope, okay. Und das ist ein Space Shooter.
Ja, eigentlich so ein ziemlich. Ja, eigentlich war es ein R-Type-Klon. Mhm. Mit so, ja, ziemlich Amiga-Grafik und sowas. Beinhart, üble Rücksetzpunkte, war erst eine Neo Geo-Entwicklung. Da gab es auch, glaube ich, bloß irgendwie 70 oder 80 Module. Das ist ein Scheißgeld wert, wer da eins hat. Aber das wurde dann später auch fürs Dreamcast ja konvertiert. Und da hat es dann jetzt halt keine. Oh, ich weiß nicht, was das am Anfang gekostet. 700 Euro fürs Neo Geo und das war dann halt die Version für 40 Euro und da konnte man sich dann das auch überlegen.
Ja. Last Hope habe ich nicht gespielt. Also das ist eins der wenigen Titel, die mir auch in dieser Sammlung fehlen. Mhm. Ich finde auch einfach irgendwie überhaupt gar keinen Preis. Also es ist ja mittlerweile im Laden, glaube ich, auch raus. Also man kann es jetzt nicht mehr für die 40 Euro bestellen. Und die Sammlerpreise sind natürlich immens bei so einem Titel. Und das.
Naja, ja, es geht. Aber dann kam ja dann eigentlich gleich so ziemlich danach, kam dann irgendwie Last Hope Pink Bullets raus in einer pinken Hülle und da haben sie es ein bisschen einfacher gemacht. Die Schüsse, dass man die Schüsse besser sieht und sowas. Ja, halt dann eigentlich nochmal abkassiert.
Da kann man sich wirklich drüber streiten, ob das sein muss. Ne? Also, es ist halt natürlich, also zum Teil ist es Feedback der Community. Die sagen dann, okay, es gibt Leute, die haben Schwierigkeiten mit der Farbgebung der Bullets, die wir sie jetzt haben. Und es gibt natürlich nicht die Möglichkeit, das zu patchen. Also du kannst jetzt nicht einen Online-Patch wie bei anderen aktuellen Spielen rausbringen und sagen, so ist es jetzt, das verändern wir und ihr könnt euch das aussuchen, sondern da muss man natürlich eine neue Disk brennen. Ist so. Aber es ist dann natürlich blöd, wenn es dann nur das Einzige, was sich daran ändert, dann die Farbe der Bullets ist und du nochmal 60
Euro. Ja, gut, die haben heute schon ein bisschen was vom Design her irgendwie was geändert. Aber gut, da will ich jetzt damals war ich den jetzt eigentlich auch noch gar nicht böse, weil das war jetzt ja wirklich noch der richtige Indie-Spirit, halt so zwei Leute wollen halt für eine tote Konsole ein Spiel machen und sowas. Mein Gott, kein Problem, da habe ich auch gerne nochmal die Pink Bullets-Version gekauft.
Ist dann Last Hope für Leute, also ich habe es nicht gespielt, aber ist es denn für Leute, die so R-Type und so mochten, denn auf jeden Fall noch ein Titel, den man sich zulegen sollte? Also ist das ein lohnenswerter Titel?
Ja, also man muss halt bei den meisten Spielen sagen, so gut wie jetzt ein R-Type 3 oder ein R-Type Final oder wie die ganzen Klassiker von Irem hießen, ist es dann jetzt dann doch gar nicht. Aber jetzt halt für zwei Leute muss man dann doch sagen, jetzt hier alle Achtung, aber.
Du schränkst es schon so ein bisschen ein.
Ja, klar. Also ich bin dann jetzt dann doch schon so ein bisschen halt realistisch. Also es gibt sicherlich Indie-Spiele auf PSN, die da von der Qualität hochwertiger sind, aber wie gesagt, das sind halt bloß zwei Leute und alte Konsole ist halt schon cool. Und also mir ist das auf jeden Fall jetzt auch. Im Normalfall kosten halt die Spiele, wenn es jetzt hier für Dreamcast rauskommen, um die 35 bis 60 Euro, wenn man noch die Limited Edition will mit Soundtrack. Also das ist es mir dann eigentlich jetzt dann auch schon noch wert.
Ja, cool. Ja, es ist halt natürlich auch ein Seltenheitswert, dass ein Dreamcast-Titel rauskommt da.
Ja, klar. Und man mag ja die Konsole und dann sagt man, das unterstützt man bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall noch sehr gerne.
Der nächste Titel, den ich dann auch selber gespielt habe, das war Fast Striker.
Ja.
Der ist ziemlich geil, finde ich.
Da haben sie also eigentlich alles, ob das jetzt Grafik und Spieldesign ist, hat es gewaltig zugelegt.
Richtig. Also, Last Hope habe ich jetzt, kenne ich nur von Videos. Fast Strike habe ich dann tatsächlich noch eine Version gekriegt. Und leck mich am Arsch, das ist cool. Also, weil vor allen Dingen, also es ist natürlich auch wieder ein Space-Shooter. Diesmal wird es aber vertikal gespielt, also von unten nach oben wird geflogen. Mhm. Und was direkt auffällt, sind diese sehr aufwendigen Hintergründe. Es ist alles irgendwie so dreidimensional gerendert. Sie ist wirklich schnell, das Spiel. Man muss gut aufpassen. Und es hat ein sehr cooles Kombosystem, dass du ne, oder habe ich das noch richtig in Erinnerung? Also, da war doch irgendwie eine Sache anders.
Es war anders. Also, du hattest vier verschiedene Schwierigkeitsgrade, aber die waren jetzt halt einfach bloß so easy bis super hart, sondern du hattest auch bei jedem Schwierigkeitsgrad ein anderes Schiff. Und das hat eine leicht andere Bewaffnung gehabt und da war auch das Scoring war dann jetzt dementsprechend eigentlich anders. Also hast du jetzt fast vier verschiedene Spiele gehabt, weil dann waren auch die Gegnerformationen leicht anders und sowas. Ja, das war da eigentlich schon echt ganz, ganz cool.
Ziemlich cool. Tolle Musik auch. Also ich fand...
Musik ist eigentlich durchweg immer bei denen. Also die kommen halt meistens so aus der Amiga-Szene, die ganzen Leute, die da die Mucke machen.
Aber bei Fire Striker geht hier halt echt ab. Der hat so einen richtigen Eurobeat-Charakter, was aber voll gut zu diesem Spiel auch passt.
Ja, klar, voll antreibend und sowas.
Total. Also es war... Also,
das hört sich jetzt lustig an vom Genre her, aber es passt wie die Faust aufs
Auge. Es passt wirklich gut. Also wirklich diese Trance-Geschichte so, das, was man in den Ende der 90er, Anfang 2000er auch sehr viel gehört hat so im Radio, ist für diese Art von Spiel aber richtig geil. Also es treibt sich auch wirklich an und selbst wenn man zurückgesetzt wird oder irgendwie verliert und nicht so gut drauf ist, die Musik spornt dich wirklich an. Das ist relativ selten. Also Musik bei Shootern ist ja generell sehr wichtig, weil sie dich auch natürlich einlullen soll und sich motivieren soll und so weiter.
Aufpeitschen
und so. Aber bei Fast Strike ist es extrem gut gelungen. Komisch, würde ich mir sonst so privat jetzt in der Playlist gar nicht anhören, die Musik irgendwie. Aber im Spiel kommt die richtig geil rüber.
Nee, also finde ich jetzt von NG Dev in eigentlich immer noch bis jetzt ihr rundestes Spiel.
Also Fenster, da muss ich nämlich ein bisschen widersprechen, weil der nächste Release ist Gunlord und es ist mein absoluter Lieblingstitel von denen. Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich bin früher total der Turrican-Maniac gewesen. Turrican ist so ein Plattformer, wo du so einen Roboter gesteuert hast und der konnte schießen, so ein Run-and-Gun, wenn man so möchte. Und kann man sich vorstellen wie so eine Art europäisches Contra, wenn man so will. Also es ist nicht so, es hat nicht diesen Soldaten-Look, ist auch nicht so gritty und dark, sondern alles mehr ein bisschen Sci-Fi, Hightech-Zeug, ein bisschen Steam und Cyberpunk so mit drin. Das hauptsächliche Spiel besteht daraus, dass du aus relativ umfangreichen Levels, die in alle Himmelsrichtungen auch tatsächlich begehbar sind, also es gibt wirklich Höhlensysteme und du gehst auch auf Plattformen auf den Himmel und so weiter, ballerst du dich da durch und zwischendurch gibt's dann immer so Shoot-em-up-Sequenzen, die dann die Levels miteinander verbunden haben. Und alleine weil es wie Turrican war, also weil es wirklich zu 200% wie Turrican war und auch so eine ähnliche Musik hatte und denselben Levelaufbau und fast dieselben Items. Es ist eigentlich ein Plagiat, aber leck mich am Arsch. Es war einfach ein geiles Plagiat, das habe ich so gerne gespielt.
Ja, also die hätten da eigentlich auch wirklich Turrican 4 oder was draufschreiben können.
Ja, wirklich.
Das haben sie schon gut abgeschaut, ja. Aber mein Problem ist es halt, ich kann halt mit diesen... Also ich finde so Contra und sowas finde ich auch super geil, aber mit diesem Exploring halt, also dieses Erforschen von den Levels, wo du halt ab und zu mal so links, rechts gehen kannst und hast immer nicht so einen richtigen Weg, das ja, habe ich es immer so mit diesen westlichen Amiga-Spielen immer nicht so.
War nicht so da, ja, okay, ich verstehe das.
Aber ich kann es trotzdem sehr gut verstehen, dass es eine riesengroße Fangemeinschaft ist. Ich habe es auch brav gekauft, die Limited Edition, aber ja.
Bist du nicht so reingekommen? Hast du es durchgespielt?
Nee. Weiß nicht, drittes. Also ich bin, glaube ich, nach der zweiten Shoot-em-up-Sequenz. Ich weiß nicht, ob das für der fünfte Level war. Aber ja, also da fehlt es mir halt vom Level-Design, also fand ich das Fast Striker da wirklich runder. Weil, also in den, sag ich mal, in den coolen japanischen Spielen, die mir gefällt, da hast du halt immer manchmal so eine Lernkurve und auch wie das Level dir jetzt halt dann wirklich zeigt, wie du jetzt halt durch das durch irgendwie Gameplay halt, dass du dich da so richtig durchwurstelst. Keine Ahnung, du siehst jetzt irgendwie, es fällt was runter und dann explodiert es und dann musst du das mit irgendeiner Jump'n'Run-Sequenz irgendwie so kombinieren. Das kommt alles so nach und nach und bei dem Gunlord und auch Turrican früher, da haben sie dann immer alles so ein bisschen konzeptlos auf mich
wirken. Es überrumpelt dich auf jeden Fall sofort, ne? Also du bist sofort mit den Gefahren konfrontiert und ja, das stimmt. Aber das fand ich bei Turrican halt immer ganz geil, dass du halt wirklich sehr gut aufpassen musstest und bist halt es ist wie so eine kleine Schmalspur-Version von Dark Souls.
Ja. Und es hat jetzt auch keinen Schwierigkeitsgrad, den du anwählen kannst. Mhm. Das ist jetzt halt auch, ja, ist immer schwer, das jetzt halt ein Spiel wirklich so zu designen, dass das jetzt halt dann von hinten und vorne passt. Das schafft jetzt halt, Nintendo schafft das meistens ganz gut jetzt bei einem Donkey Kong oder Mario, aber hier, geht.
Ja, ich. Aber das kann schon sein. Aber mein Herz sagt, es ist das Schütz.
Ich verstehe dein Herz. Ja. Das hat auf jeden Fall.
Aber das ist aber cooles Ding. Ich fand, also Gunlord war mein Lieblingsrelease von NGDev. Was ich jetzt leider zu dem neuen Spiel nicht sagen kann, das ist das aktuelle, das jetzt dieses Jahr auch rausgekommen ist, ich glaube im März oder so.
März, Februar, ja.
Ist Neo. Ist das XYX oder so, ne?
Neo Xyx oder Zaikasu oder was wird es noch ausgesprochen, irgendwie so in Japanisch, aber das japanische Wort hat keinen tieferen Sinn. Frag mich nicht, was das irgendwie bedeuten soll. Aber die meisten nennen es Neo Xyx.
Ja, also wie fandst du das?
Also optisch eine Granate. Wunderschön, also diesen Stil, das lehnt sich halt an so alte, so eine meiner Lieblings- Shooter-Firmen, das war Toaplan. Mhm. Die waren eigentlich auch so die Schmiede für diese modernen Bullet-Hell und Shooter. Und das erinnert sehr an das Truxton.
Genau, ja.
Von dem. Also den Grafikstil finde ich fantastisch. Aber ja. Also dem Spiel hätte es sehr gut getan, wenn die das noch ein paar Beta-Testern mal genauer drüber schauen.
Es fehlt ein bisschen der Schliff. Also es ist wirklich visuell vom Art-Design wie eigentlich alle NGDev-Spiele. Die sind alle ziemlich cool. Das ist so ein ziemlich geiler Retro-Stil. Gerade bei Gunlord sind diese Konzeptzeichnungen voll geil. Und es sind wirklich so Sachen, als Retro-Fan oder als jemand, der in dieser Amiga-Zeit auch aufgewachsen ist, da sind Bilder dabei, die druckt man sich aus und könnte man auch als Poster aufhängen. Das sind wirklich geile Sachen. Und das ist jetzt hier bei dem neuen, bei Neo Xyx ist es sehr ähnlich. Das sieht einfach fantastisch aus. Das ist auch über VGA sieht das auch ziemlich cool aus. Wer einen VGA-Adapter für die Dreamcast hat, der wird sehr glücklich mit diesem Spiel. Es hat auch geile Designs. Also ich meine so riesige Gegner, die aussehen wie riesige Löwenköpfe zum Beispiel. Oder?
Ja, so die Smart-Bombs, die halt so die Schädelbomben. Oder? Also es ist halt wirklich genau das, was jetzt halt Anno 93, 94 der Shit war.
Total. Und auch so mit so coolen Farbkontrasten. Also dass du dann pink gegenüber dunkelblau gestellt hast und du hast
grün. Ja, und neongrün.
Ja, geil. Also,
sticht voll raus.
Ja, und auch diesmal wirklich, also hat nicht das Problem von Lars Haupt, dass also man kann das halt auch wirklich alles sehr gut erkennen. Also die Bullets sind sehr kontrastreich vom Hintergrund auch abgehoben. Ich hatte nie Probleme, das zu spielen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es ist schwer zu umranden, aber es fehlt so ein bisschen dieser Pep, dieses Spezielle, was die alten Spiele so hatten. Also weil Fast Striker hatte diesen Antrieb, diese geile Musik, diesen fetzigen Soundtrack und das gute Kombo-System. Mhm. Und Gunlord hatte natürlich dieses zweidimensionale Gameplay und so. Bei Neo Xyx habe ich ein bisschen den Eindruck, das ist ein guter Shooter, aber es fehlt so ein bisschen das Inspirierende. Ne? Es ist einfach nur gut. Es fehlt so dieses Ausschlaggebende, dass ich sagen würde, es ist jetzt cooler als andere Titel.
Ja, das ist, für mich ist das Problem, das Spiel hat schon ein paar, also spielerisch ein paar Macken, wo ich wirklich nicht mit zurechtkomme.
Zum Beispiel?
Also Hauptproblem ist die Steuerung. Und zwar, dass du diagonal fliegst mit deinem Schiff, bist du doppelt so schnell, als wenn du einfach nach links oder nach oben straight fliegst.
Jo, stimmt.
Und das ist halt ja wie so ein Eierlauf, halt das zu koordinieren. Weil das ist auch das Problem, das hat so diese ganzen Oldschool-Schuss-Patterns. Also das, du hast jetzt halt nicht wirklich so also bei den Endbossen schon halt diese krassen Schussmuster, wie man es jetzt aus einem Cave Dodonbachi und sowas kennt. Die meisten Schüsse sind einfach komplett so zielsuchend. Also so Sniping nennt man das. Mhm. Und durch das komische Ausweichen, dass du jetzt halt diagonal anders fliegst als nach oben, ist das sehr, sehr schwer zu steuern. Also ich habe jetzt das dritte Level ohne Continue noch nicht gesehen und ich kann das schon einigermaßen. Mhm. Auch ganz komischer Designwahl ist, dass dein Schiff, die haben ja immer eine ganz kleine Hitzone, wenn dich dann Kugel treffen. Aber wenn du an Gegnern vorbeifliegst, ist die Hitzone ungefähr genauso groß wie dein Schiff. Also musst du mit zwei verschiedenen Hitzones auch jonglieren und das war mir dann auch eine Nummer zu hart. Also kann ich die Designentscheidung kann ich nicht wirklich verstehen, was die sich dabei gedacht haben.
Was wir hier jetzt besprechen, klingt ein bisschen nach einer Raketenwissenschaft.
Ja.
Und es ist aber auch tatsächlich eine Raketenwissenschaft, weil also ein Shooter ist nicht einfach nur ein Shooter. Also man kann einen Shooter, obwohl es ein relativ einfaches Spielprinzip ist, es gibt ganz entscheidende Dinge, die darüber entscheiden, ob es ein gutes Spiel ist oder ein schlechtes Spiel. Und da sind natürlich so Elemente wie die Gegnerformation und die Art und Weise, wie die Bullets fliegen und die Art und Weise, ob du als Spieler eine Chance hast, diese Bullets zu durchschauen. Wie einfach ist das zu durchschauen, diese ganzen Feinformationen? Und auch das, was du angesprochen hast, die Steuerung. Also wie ist der Flow? Und wie ist die Geschwindigkeit der Elemente auf dem Bildschirm? Das ist alles irgendwie Zusammenspiel. Und das sind ja so Sachen, es gibt ja Firmen wie zum Beispiel Cave, die sowas ja über Jahre hinweg machen und einfach ganz genau wissen, wie diese Formen zu funktionieren haben. Und dann gibt es Neueinsteiger, da gibt es ganz viele Leute, die auf Steam zum Beispiel ein neues Spiel, irgendwie ihr erstes Spiel rausbringen. Man merkt deutlich diesen Unterschied. Da ist, das heißt nicht, dass sie keinen Spaß machen, aber du bleibst nicht so lange dabei.
Nee, klar. Also das ist halt, also auf den ersten Blick mag sowas gut aussehen, aber wenn du jetzt halt weißt, worum es gehen muss, fehlt es halt hier und da auch. Interessant ist auch bei Neoxyx, dass die, dass das eigentlich gar nicht von dem NG-Dev-Team selber war, das Spiel. Das war eigentlich von einem Spanier, der hat das für PC gemacht, drei Levels. Also ist dieser bloß Xyx. Hat aber dann keinen Bock mehr gehabt, das weiterzumachen und die haben das dann denen halt so quasi, was weiß ich, weiß nicht, ob sie es abgekauft haben oder in, ob der damit okay war, aber die haben das dann halt weitergemacht.
Interessant.
Dann, ja.
Ja, also ich glaub irgendwie, ich will nicht, also es ist gut, aber ich war ein bisschen enttäuscht nach Gunlord, weil Gunlord hat mich so geflasht. Und Fast Strike hat mich auch geflasht. Da war ich jetzt ein bisschen enttäuscht von Neoxys. Es ist immer noch ein gutes Spiel, aber da fehlt halt einfach der kleine Schliff. Also das gewisse Etwas, also auch, das sind wahrscheinlich so subtile Sachen, die du jetzt viel besser beschrieben hast, wie die Steuerung oder so. Die führen zutage, dass man das Gefühl hat, dass es sich nicht so ganz präzise spielt. Was ich übrigens ganz interessant finde bei Neoxys ist, dass man einstellen kann, ob das Bild vertikal oder horizontal scrollt.
Das ist auch sehr sehr schön und auch einmalig für auf jeden Fall einen Homebrew Neo Geo auch, aber auch für ein Dreamcast-Dings, dass du das halt wie in der Spielhalle mit Monitor um 90 Grad gedreht spielen kannst.
Das spielt sich dann auch wirklich komplett anders, ne? Also es ist ein ganz anderes Spielgefühl, wenn du dann plötzlich von der Seite so reinfliegst. Das ist total interessant. Ziemlich cool. Auch ziemlich einzigartig, also kann man auch wirklich mal ausprobieren. Dann verdreht sich dann alles irgendwie so ein bisschen, aber die Punktzahlen und das hat und so, das kannst du dann trotzdem noch lesen. Ja. Das ist ganz cool. Ja, weiß nicht. Also ich glaube, die Leute, die sowas gerne spielen, die haben sich das sowieso schon gekauft.
Die haben sich sowieso gekauft. Ich weiß nicht, ob ich es jemand anderen empfehlen kann.
Ja, also da würde ich eher zu den anderen NG-Dev-Titeln raten. Also Fast Striker und Dingens, Gunlord, die finde ich viel empfehlenswerter und auch eine Klasse höher. Wo wir jetzt gerade bei UCAS sind, hast du eigentlich, ich bin gerade auf der Webseite, die haben ja auch Ghostblade, ist jetzt ein neues, ne? Hast du das gespielt?
Das ist noch nicht raus, aber ich habe es schon vorfinanziert. ich hoffe, es wird was. Also, weil nach dem DAX-Debakel bin ich nicht mehr so gut auf dich zu sprechen.
Darauf wollte ich jetzt als nächstes kommen. Also von DAX gibt es einmal das Original DAX und Redux. Und DAX habe ich gespielt, das erste. Ja. Und es ist, ich persönlich finde es schweinegeil.
Ja.
Es ist einfach nur gut. warum ist es gut? Jetzt überlege ich gerade, wie ich es einem Publikum erkläre, ohne dass man es gespielt hat.
die ja. Optik, auch wenn es wirklich sehr simpel ist, also dieses pastellfarbene ja. Render Grafik, das alles so symmetrisch ist und sowas, also ist der Look ist wirklich, also auch wenn er jetzt bisschen simpel und wahrscheinlich jetzt auch nicht so teuer zu produzieren war, gefällt mir immer noch sehr gut.
Das erinnert mich ein bisschen an so einen Medizinschrank, weißt du? Von den Farben. Das hat nämlich irgendwie so die Farbgebung von Pillen.
Ja, so Neon-Orange und hellblau
Du denkst jetzt, okay, das ist ja nur die Optik, aber die Musik ist auch total darauf angepasst, weil es gibt zum Beispiel so eine zweite Stage, wo alles so ein bisschen blumenartig geformt ist. Es ist so eine Art Höhle. Und da ist die Musik auch die ist so tranceartig. So, das schwebt alles so ein bisschen und das ist alles so ein bisschen psychedelisch und richtig geil. Und was mir
total klasse.
Und was mir richtig gut an DAX gefällt, ist, du musst dir wirklich merken, was da los ist. Wenn du nicht aufmerksam bist und nicht genau dir die Lücken aussuchst, wo du jetzt entlang fliegen musst und so, dann hast du keine Chance. Das ist wirklich ein extrem schweres Spiel, finde ich.
Es ist halt eigentlich auch vom Grundprinzip ist es auch so ein R-Type, wo du so eine Option oder so eine Force hast, wo du jetzt halt auch die Geschosse, also halt so als Schild abwehren kannst. Du kannst aber auch die Geschüsse einsaugen. So einen Soaking-Effekt nennt sich das. Und da kommen halt auch manchmal solche Kugelformationen, wo du theoretisch nicht durch kannst. Also Suicide Bullets nennt sich das. Und mit diesem Soaking kannst du das halt einsaugen und dass du dir dann halt einen Weg quasi durch die Kugeln machst. Das ist eine ganz coole Mechanik von dem Spiel.
Genau. Und du hast ja so wie bei AirTap auch diese Drohne, die du nach vorne schicken kannst. Und damit kannst du zum Beispiel auch sehr ähnlich Schüsse abblocken oder dir den Weg zum Beispiel schon frei bahnen und so. Und das kriegt dadurch schon eine ziemlich taktische Komponente. Und meine Herren, also wer da unaufmerksam ist, der hat auch sehr schnell verloren. Ich habe ganz schön oft ins Bett gebissen am Anfang, weil das wirklich einen sehr hohen Schwierigkeitsgrad wirklich ab der ersten Sekunde hat irgendwie. Also es fängt auch sehr ähnlich an wie AirTag. Du fliegst auch erstmal durch den Weltraum und kommst dann irgendwie in so eine Höhle rein und sowas alles und so. Aber da drin gibt es echt einige knackige Herausforderungen. Es sind, glaube ich, 6 Stages oder so. Und ich habe das bisher nur bis zur Stage 3 gepackt. Aber ich lege es auch immer wieder rein. Also ich habe auch danach immer wieder Bock, weil ich denke, das Spiel ist ja nicht unfair. Es verlangt nur einfach sehr viel von dir.
Ja, das ist richtig. Hat zwar auch ein paar Macken irgendwie gehabt, aber ich meine, das war eigentlich schon noch der komplette Indie-Spirit. Das hat auch, glaube ich, bloß 30 Euro oder sowas gekostet. Das war sogar noch ein bisschen billiger als die vorherigen Dreamcast-Indie-Projekte. Ging schon okay.
Aber davon ist ja jetzt eine neue Version rausgekommen. Zwei sogar.
Es kam nämlich, danach kam, also, weil das hat so einen blöden Score-Bug irgendwie gehabt. Also da konntest du im ersten Level, gab es irgendwie so eine Stelle, da konntest du die Score fast schon überdrehen. Also das hat dann eigentlich keinen großen Sinn gemacht, sich da irgendwie mit Highscore-Listen mit irgendjemand zu messen, wenn du das gewusst hast. War ein bisschen schade. Was noch ein bisschen dümmer war, es hat einen Fehler gehabt, wenn du das über RGB angeschlossen hast. Also für alle, die jetzt eine VGA-Box haben, war das toll. Aber wenn du das über RGB laufen hast, dann ist das Spiel 30% schneller gelaufen.
Oh.
Ja, und das war halt dann auch nicht so designed und nicht wirklich cool. Aber dann kam eine Version 1.5 raus. Und das war eigentlich dann auch ganz cool von Hookast. Dann konntest du nämlich den Foto schicken von deiner Version. Mit der Tageszeitung war das, glaube ich. Und dann hast du umsonst das 1.5 bekommen.
Cool.
Ja. Das ist eigentlich, finde ich, eigentlich auch die beste Version, die man sich holen kann. Weil da gibt es keine Rücksetzpunkte mehr. Also kannst gleich, wenn du stirbst, weitermachen. Hast Dauerfeuer und sowas und wird auch ein bisschen was, noch ein bisschen mehr Feinschliff. Dieser blöde RGB-Fehler ist draußen und dieser Score-Bug ist auch draußen. Also für mich ist das die definitive Version.
Das ist cool. Aber da ist ja jetzt irgendwie ein Kickstarter gestartet worden von Redux. Ich habe Redux selber noch nicht gespielt. Das ist ein Titel, den würde ich unbedingt gerne nochmal zocken. Und ich mag das Design von DAX halt auch so sehr, dass ich das auf jeden Fall nochmal spielen und auch haben möchte. Aber ich habe jetzt nicht so gute Sachen drüber gehört. Redux Dark Matters oder so heißt das, ne?
Ja, ich sah ganz klar Finger weg. Also ich habe mich selten über einen Kauf von einem Spiel so aufgeregt wie da. Also man muss halt bedenken, also die haben mit dem Kickstarter haben die $50,000 eingenommen. Und das ist jetzt halt eigentlich auch bloß ein Remake von dem ersten DAX. Und den Trailer, was sie gezeigt haben, halt, der war jetzt halt auf, keine Ahnung, jetzt halt auf einem PC oder Xbox 360. Aber der war jetzt auch nicht wirklich so übertrieben gut, dass man jetzt gedacht hat, das könne das Dreamcast nicht. Und das Ergebnis war halt eigentlich, vielleicht kennst du noch irgendwie so die C64-Spiele, wo hinten die Amiga-Bilder drauf waren.
Ja.
So kam mir das vor. Also die haben halt am Ende, haben sie dann halt irgendwie gemerkt, dass das die Auflösung, dass das irgendwie nicht in den Grafikspeicher passt. Und dann haben sie die komplette Grafik runtergerechnet, also halt von diesen 640, was VGA, was die kann, haben sie das auf 240 runtergerechnet. Dann war alles total pixelig und dann haben sie da noch so einen milchigen Filter drüber gelegt. Also es schaut grauenhaft aus.
Selbst über VGA?
Über VGA ist es wenigstens scharf, aber schaut halt irgendwie aus wie auf einem Game Boy Advanced. Aber über RGB kann man das nicht verkaufen eigentlich. Das ist eine absolute Katastrophe.
Oh je. Was ist da passiert? Also ist das irgendwie, wird das für mehrere Plattformen hergestellt? Also ist das nicht...
So hat es gehießen, aber das ist jetzt auch, also die wollten das für Steam und für 360 noch rausbringen, aber seitdem war nichts mehr gehört. Die haben dann auch irgendwie dann später den Trailer irgendwie von YouTube genommen oder zumindest dann halt eben geschrieben, dass das nichts mit der Dreamcast-Version zu tun hat und also das war echt kein schöner Zug. Also da ist also der ganze, was weiß ich, was man jetzt halt eigentlich als Fan gemacht hat, um sowas zu finanzieren und dann sowas zu bekommen. Und es ist jetzt halt eigentlich bloß ein Remake. Gutes Spiel hat jetzt ein neues Level. Das Gameplay wurde jetzt ein bisschen geändert, aber ich krieg da echt Kopfschmerzen von der Grafik. Du hast auch manchmal, wenn du auf Gegner schießt, dann sind die ein bisschen heller und da ist der Gamma-Wert irgendwie auf 200%. Also ich weiß nicht, wie man irgendwie das jemand zumuten kann.
Also es ist keine Fortsetzung, ne? Das kann man schon mal festlegen. Es sind keine neuen Level oder so. Ist da auch keine neue Musik und so dabei? Ist da
es gibt ein neues Level, weil die halt irgendwie noch so ein Stretch-Goal erreicht haben. Das ist aber auch blöd, weil dieses Kugeln anziehen von Schüssen, das funktioniert in den Level gar nicht mehr, weil die da irgendwie solche Laser schießen. Also auch sehr seltsame Wahl. Musik ist komplett neu. Geil. Also ist wieder von diesem, ich glaube, André Neumann heißt der. Also der hat einen fantastischen Soundtrack. Also wegen dem Soundtrack kann man sich das vielleicht noch holen, das Spiel. Aber ja, sonst, also hast schon ein bisschen mehr Parallax-Scrolling und mehr Details im Hintergrund, aber der Gesamteindruck von dem Spiel ist halt einfach durch diesen Runterrechnen von der Grafik und Filter drüber, es schaut echt wirklich grauenhaft aus. Also ich kenne leider echt kein Dreamcast-Spiel, was so eine seltsame Optik hat wie das Spiel.
Schade, das klingt so schade irgendwie, weil ich mochte das Design von Dax so sehr. Ja, hätte ich jetzt erwartet, dass es irgendwie einfach cooler wird mit dem Rework, hätte ich jetzt auch. Ich wäre halt irgendwie auch schon zufrieden gewesen, wenn sie einfach das neu bearbeitet hätten. Also einfach nochmal ein bisschen
auch,
schöner.
Ich kann dir jetzt auch nicht sagen, warum sie nicht einfach dann jetzt einfach die Grafik-Engine von dem anderen genommen haben und das neue Level damit rein. Hätten wir darüber auch reden können mit neuer Musik. Aber ja, also ich weiß es nicht. Und von dem Spiel gibt es jetzt halt wirklich acht verschiedene Versionen. Also von dem DAX, das hat erst so eine DVD-Hülle gehabt, dann kam dann irgendwie kam noch mal eine in Jewel-Case raus, dann noch eine mit Soundtrack und ich weiß gar nicht, wer das alles kauft, aber es gibt halt solche Leute und das macht mich dann schon halt irgendwie wie sauer, weil das nicht wirklich besser ist, wenn jetzt da jetzt irgendwie EA oder Activision den 25. Teil von
Da wird einfach diese Sammelleidenschaft dann so ausgenutzt, ne? Die Leute haben. Also mir persönlich würde es eine normale Version reichen, aber ich wüsste jetzt nicht, ich habe jetzt gerade mal hier parallel den Shop aufgemacht, ich sehe hier auch verschiedene Fassungen. Also DAX, also die 1.0er-Version, die 1.5er-Version in 3 Ausführungen, die Redux-Version in 3 Ausführungen, das ist blöd. Und es gibt halt Leute, die lieben die Dreamcast so sehr, die wollen das dann auch kaufen.
Ja.
Und sind natürlich auch selber schuld. Aber das, wozu so viele Versionen? Warum mache ich da nicht einen Print? Warum bringe ich dann nicht einfach mehr Fassungen von einem Print raus, anstatt verschiedene unterschiedliche Versionen, weißt du? Wird so mehr Sinn machen von einer, ich meine, lass es meinetwegen 2 Fassungen sein oder eine große mit Soundtrack, aber davon dann gleich eine Auflage von 1000, 2000 statt die 500 und dann 500 jeweils eine verschiedene Version. Das ist doch...
Ja, naja. Wär mal eine Stellungnahme interessant von denen, aber also ich finde halt das wirklich jetzt... nimm mal jetzt okay, dass das jetzt halt so kommerziell ist und dass die halt die die Not der Leute jetzt halt nach irgendwie nach so Retro-Spielen halt dann jetzt dann doch wirklich ausnutzen.
Hm. Schade eigentlich. Es gibt aber einen Titel, den wir von UCast, also zumindest der im UCast-Shop, ist eigentlich Red Spot Games, die den vertrieben haben.
Ja, das ist von Red
Spot. Ich weiß gar nicht, was, aber ich sehe den hier zumindest im Verkauf, aber wahrscheinlich kennen die sich auch alle und verkaufen sich das.
Ja, bestimmt. Also, aber es ist auf jeden Fall, der Publisher ist Red Spot.
Ja, genau. Und das ist ein Spiel. Leck mich am Arsch, ist das geil. Leck mich. Wir reden hier von Sturmwind. Das ist ein Spiel, da ist der Fabian Döler, schöne Grüße, vor einigen Jahren auch immer wirklich durch die Redaktion gezogen und hat den ersten oder irgendein Level da gezeigt, ein Demo-Level. Und hat da wirklich noch Werbung für gemacht, obwohl er dafür nicht bezahlt worden ist. Und glaube ich jedenfalls.
Man muss sagen, das Spiel war 10 Jahre. In Entwicklung von zwei Leuten. Das sollte ursprünglich für ein Atari Jaguar CD rauskommen. gab's ein Level dafür. Aber dann waren sie dann doch zum Glück so schlau und haben das auf eine Konsole dann umgestrickt, die dann halt eine größere Basis hat. Dafür bin ich denen auch ewig dankbar.
Also dieses Spiel wirklich ungelogen, ist eins der geilsten Shoot'em-Ups, die ich je gespielt habe. Und das sage ich nicht, weil das Ding nur auf der Dreamcast rausgekommen ist, sondern weil es allgemein einfach ein fantastisches Spiel ist. Und hinzu kommt, dass das Ding einfach Sachen macht, wo du denkst, die Dreamcast kann das gar nicht.
Nee, also die haben da grafikmäßig getrickst. Das ist echt jenseits von gut und böse.
Das ist Programmierkunst also zumindest aus meiner Laiensicht, auf höchstem Niveau. Also weil die haben extrem geile, also erstmal, Oranded ist ein Shooter, wie jeder andere auch. Ist ein guter
Weltraum-Shooter. Horizontal von links nach rechts.
Es gibt ein interessantes Waffensystem. Es gibt 3 verschiedene Waffen, die du nach vorne und nach hinten feuern kannst. Die haben unterschiedliche Wirkungsgrade und sind für jede Situation immer ganz gut geeignet. Und wenn du getroffen wirst, dann kannst du dich zweimal treffen lassen, bevor du.
Verlierst dann immer die Waffe quasi.
Genau, verlierst immer die aktuelle Waffe, die du hast. Und das ist cool. Und das ganze Spiel, also das Spielprinzip ist wirklich ganz einfach, aber die Art und Weise, wie das technisch inszeniert ist, ist einfach grandios.
Ja, nee, die haben halt eigentlich so eine Kombination halt auch schon irgendwie aus 3D-Polygon-Grafik, dann mit irgendwie so 2D Render-Grafik halt irgendwie vermischt zu einem Gesamtobjekt, also wo du jetzt auch auf einer PlayStation 3 noch sagen würdest, meine Hand, das sieht fantastisch aus.
Ja, es ist halt eben, es ist so abwechslungsreich. Ne? Das ganze Ding hat, ich glaube, fast 20 Level.
16 Levels.
16, ne? Irgendwie eins so.
Abwechslungsreicher als das andere.
Und die sehen alle komplett unterschiedlich aus. Die sehen, da wiederholt sich gar nichts. Die sind vom Art-Design auch geil designt. Also immer in sich logisch aufgebaut und es macht immer Sinn und Spaß, da durchzufliegen. Und total facettenreich. Es gibt eine Eiswüste, es gibt Unterwasser-Level, es gibt Lava-Level, es gibt natürlich Weltraum-Level, es gibt, und da passiert auch ständig was. Irgendwie fliegst du da einmal durch den Weltraum, durch so ein Meteoritenfeld durch und dann explodiert im Hintergrund einfach mal so eine Sonne. Und du siehst halt nichts. Außer dein Schatten vom Licht und so. Und das ist super geil. Also großartig gemacht.
Nee, gibt's gar nichts. Auch die Endgegner alle so riesengroß und geil animiert, wie so ein riesengroßer Schädel, den so dann Maden aus dem Gesicht laufen und sowas. Also ja, Wahnsinn. Also da sieht man echt die 10 Jahre Entwicklungszeit und dass da 2 Leute wirklich gewusst haben, was sie machen.
Es ist auch wirklich ein Herzblutprojekt, das merkt man auch tatsächlich. Also es sind, einzige Kritik, die ich da habe, ist, dass es manchmal ein bisschen schwierig ist, die Hitbox einzuschätzen. Manchmal werde ich getroffen, obwohl ich nicht weiß, warum. Und umgekehrt ist es auch so, dass es manchmal schwierig ist, einzuschätzen, wann treffe ich eigentlich was? Das muss man irgendwie erst herausfinden. Das ist nicht so richtig eindeutig. Also so schöne Hintergründe auch sind. Manchmal wünscht man sich ein bisschen mehr Kontrast.
Weniger wäre mehr.
Genau.
Aber man muss halt sagen, also was ich jetzt halt dem Spiel auch richtig groß anrechne, ist, also viele der neuen Shooter und Schmaps, die rauskommen, die orientieren sich halt wirklich an die Hardcore-Front. Wo du 200 Schüsse gleichzeitig hast und alles auswendig lernen musst. Und das ist halt eigentlich mehr so wie ein klassischer Super Nintendo Mega Drive Spiel. Also vom Schwierigkeitsgrad aus den 90ern.
Ja, der ist wirklich human, ne? Also man muss wirklich sagen, den kann man auch spielen, wenn man kein Bullet Hell Experte ist. Also wenn man jetzt nicht gerade so von Cave Spielen erprobt ist und da total der Gehirn, also der Fingerakrobat ist. Das ist wirklich auch machbar. Also ich weiß gar nicht, wie das die Hardcore-Fans aufnehmen. Hast du da mal was gehört? Also
Ja. Also ich kann beide Fronten verstehen. Also die richtigen Leute, die aufs Core spielen, also die sehen jetzt halt auch schon an, dass das jetzt technisch also richtig geil war, aber denen fehlt halt dann schon noch jetzt ein bisschen was, dass die das jetzt halt, die spielen ja solche Spiele, auch wenn du da jetzt in einer halben Stunde durch bist, spielen die ja 30, 40 Stunden lang, bis sie dann mit einem Credit durchkommen. Das hat halt das Spiel nicht. Aber jetzt halt für mich, ich habe jetzt ja keine Ahnung, eine Auswahl an Spielen, ich weiß nicht wie viel, aber wenn ich das mal einmal im halben Jahr einlege und habe da meine Dreiviertelstunde Spaß dran und muss jetzt auch jetzt nicht so viel lernen, das ist dann wirklich mal ganz schön, dass sowas noch jemand macht und das ist leider sehr selten. Also von diesen Art von Schwierigkeitsgrad, was jetzt wirklich, wo du es wirklich spielen kannst, für den Normalsterblichen.
Ja, also Amiga ist, glaube ich, auch schon die richtige Referenz irgendwie, ne? Super Nintendo, Amiga. Da gibt's heute wenig. Also mir fällt da jetzt so, also Cider Arcade oder so, fallen mir da jetzt ein. Da gibt's so ein paar Titel, die noch in diese Richtung gehen, aber jetzt so auf Konsole. Söldner X natürlich.
Söldner X ist, ja. Also der Zweier hat mich auch ein bisschen daran erinnert.
Genau, also das geht auch so auf jeden Fall in diesen Vibe, geht da in diese Richtung rein und steckt in diese Kerbe. Und ich denke, für diese Leute ist das super, super interessant, so ein Release zu haben, wenn sie denn noch eine Dreamcast bei sich stehen haben. Und wenn sie denn jetzt noch einen Print kriegen, weil ich glaube, Sturmwind ist mittlerweile auch ausverkauft.
Ich glaube, es war aber, oder kommt irgendwie ein Reprint raus, so für 34 Euro.
Oder aber keine neue Fassung mit Pink Bullets oder so.
Nein, da sind die zum Glück, und das muss man auch sagen, also da sind die Red Spot Games auf den Boden geblieben. Da gab es zwar auch vom Launch her ein bisschen Probleme mit den Leuten, die ihre Limited Edition dann ein paar Wochen später bekommen haben, aber ich meine Gott, das sind alles, das managen wahrscheinlich auch 2-3 Leute und ja.
Das muss man unterm Strich auch sagen.
Das muss man ja echt immer sehen.
Genau, das muss man sehen. Also unterm Strich muss man sagen, egal wie viel Kritik wir jetzt auch vielleicht an den Spielen haben, es ist so geil. Es ist so geil, dass einfach Spiele noch rauskommen für die Dreamcast und dass es Leute gibt, und vor allen Dingen sind das ja nur Deutsche,
ja.
die für das Ding noch Spiele produzieren, ja, das ist so verrückt.
Weltweit haben wir Anerkennung, dass wenn Dreamcast Spiele rauskommt, also der Großteil geht auch wirklich nach Amerika und England, aber das ist fast komplett in deutscher Hand. Und das ist bei Sturmwind eigentlich umso cooler, dass halt wirklich alles Deutsches und die Level haben deutsche Namen, so wie Stahlgewitter und sowas.
Ja, das ist ja schon bei Söldner X auch so gewesen, das sind ja auch Deutsche. Ja. Und das ist verrückt, dass diese alten, oldschooligen Genres so hochgehalten werden hier. Das ist geil. Also ich hätte jetzt eigentlich erwartet, ich glaube, das letzte japanische Spiel, was rauskam, war 2007, sogar offiziell von Sega gepublished. Wie ist denn das?
Chaos,
ne? Das habe ich auf einer Wii-Compilation zum ersten Mal gespielt und da war mir gar nicht klar, dass es ein Dreamcast-Titel ist. Aber das war 2007. Das muss man sich überlegen. Sieben Jahre später kommen in Deutschland immer noch Dreamcast-Titel raus. Also, wenn das nicht echte Liebe ist.
Da gibt es halt den harten Kern.
Super gut, ey. Ja, wir müssen unbedingt, wenn die Dreamcast Geburtstag hat, unbedingt mal so eine Geburtstagsausgabe machen, weil das ist einfach ein schönes Gerät, wo man sich auch gerne noch zurückerinnert. Ich glaube, das können viele wahrscheinlich auch nicht so nachvollziehen, weil sie diese Zeit nicht mitgekriegt haben. Und ich muss auch ehrlich sagen, als die Dreamcast hier in Europa dann ausstand und in Läden stand, fand ich die Grafik zwar geil, aber ich war halt viel, viel mehr PlayStation-orientiert irgendwie. Und es kam sehr spät bei mir an.
Also bei mir war das wirklich echt. Also das war das, die Dreamcast war die letzte Konsole, wo ich wirklich gesagt habe, bei jedem Spiel, mein Gott, hat das eine geile Grafik. Also so diesen Techniksprung gab es danach nie mehr. Also jetzt irgendwie von PS2 auf PS3 oder jetzt auf PS4, vergiss es. Also im Leben nicht.
Es ist aber
so umgeblasen wie damals.
Aber es ist halt auch so, dass das auf der Dreamcast einfach so viele coole, ungewöhnliche Spieletitel waren, die dann erst nach, also das ist mir auch nach und nach erst bewusst geworden, vor allen Dingen, als ich dann bemerkt habe, dass ich ganz viel davon ja auch importieren kann übers Internet. Das war mir vorher gar nicht klar. Also ich glaube, dass ziemlich vielen Leuten dann auch damals entgangen ist, was für ein geiles Ding das war. Das war ja zum Teil auch Segas Verschulden mit der etwas komischen PR.
Ja, die PR war komisch und ja klar, und das Internet und die Social Media und sowas gab es nicht, also haben sich die coolen Spiele nicht so verbreiten können, wie sie jetzt halt das wie es jetzt halt möglich ist.
Also wenn ich an so Spiele wie D2 zum Beispiel, ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele, von den leider verstorbenen Kenji Ino, der ist ja, glaube ich, letztes Jahr
verstorben.
Leider verstorben. Der hätte heute einfach super in die Indie-Szene auch reingepasst, so, weil der einfach ungewöhnliche, coole Sachen gemacht hat. Er hat Enemy Zero, glaube ich, gemacht, den Vorgänger.
Ein Spiel ohne Grafik hat er auch gemacht.
Ja, ein Spiel für Gehör für Blinde hat er gemacht. Das ist gut. Ja, aber wie geil ist das bitte? Ja, also solche Sachen hat er gemacht und viele andere, die Illbleed zum Beispiel, wenn wir schon mal Horrorspiel sind, Illbleed ist so ein lustiges Spiel, also so durchgedreht, so bizarr, das gibt's heute gar nicht mehr. Und auf der Dreamcast gab es natürlich auch viele Klassiker, Shenmue natürlich.
Ganze geile Sega Arcade Zeug.
Ja, diese ganzen, da gab's die einzig guten Sonic 3D Spiele. Gut, die neueren sind ja jetzt nicht so schlecht, aber ich meine, damals waren die wirklich geil. Und viele andere Sachen. Metropolis Street Racer, es ist der Beginn von Bizarre Creations großer Karriere quasi gewesen. Erst damit sind die richtig erfolgreich geworden.
Nur keiner hat's gespielt.
Ja, danach wurde es aufgekauft von Microsoft und die haben dann, wie hieß das nochmal? Project Gotham hieß
Project
es dann,
Gotham,
ja. Genau. Und viele andere Sachen. Großartig. Also, ein fantastisches Gerät mit fantastischen Releases, auch 2014. Cool, dann haben wir es, glaube ich, ganz gut umrissen.
Jawohl.
Jetzt ist immer die Frage, kann man das noch Menschen empfehlen, einen Dreamcast zu ordern und sie da mal in den Shelby-Bibliothek zu wühlen? Ich glaube, ja, ne?
Ja, also so lang mal, glaube ich, mit den Indie-Spielen, die jetzt auf Steam und PSN, keine Ahnung, rauskommt und sich für Retro begeistern kann, ist das auf jeden Fall, glaube ich, echt ein Blick wert. Also locker über die Hälfte von diesen Indie-Spielen sind auf jeden Fall gehobene Qualität. Gibt es eigentlich nicht viel zum Mosern und ja.
Wenn man jetzt keine Dreamcast sich holen will, aus irgendwelchen Gründen, was schade wäre, weil diese Titel, die wir dann gerade angesprochen haben, könnte man nicht spielen. Aber es gibt auch einige Portierungen für Konsolen.
Weniger. Ich glaube, von Fast Striker gibt es einen iOS-Port.
Ja.
Aber sonst, also es gibt von Gunlord, es sollte eigentlich schon ewig lang mal ein Wii U-Port rauskommen. Ist auch auf jeden Fall noch nicht tot. Mal schauen, was draus wird.
Ja, das wäre natürlich ziemlich cool. Mal sehen, hoffentlich klappt das noch, weil das unterstützt die Leute eben halt auch nochmal stärker. Also wenn, dann kriegen die halt noch mehr Kohle, damit die in Zukunft noch mehr solcher Releases rauskommen. Das wäre natürlich geil.
Aber die verdienen gar nicht so schlecht dran. Also gerade Indie Dev Team, also die verkaufen schon 2.000-3.000 Spiele.
Aber das sind da ist wirklich der harte Kern dann, ne? Also es sind ja jetzt nicht irgendwie so ja, so, das sind halt schon Leute, die halt eine feste Fangemeinde. Also es sind
ja, klar, aber du kannst davon von leben. Also wenn du jetzt bedenkst, für die 360 in Japan kommen ja auch immer noch einmal im Jahr irgendwie so ein Schmapp raus als Disc. Die verkaufen weniger als jetzt so ein Dreamcast-Ding. Das ist dann eigentlich schon beachtlich.
Das ist eigentlich schon ganz cool, das stimmt. Aber man verkauft es quasi an eine eigene Familie, habe ich so das Gefühl. Weißt du, das ist halt so ein fester Kern, mit dem können sie rechnen.
Ja.
Und
manchmal zu viel.
Ja, hat man gerade schon kritisiert, aber wer weiß. Ghostblade, ich bin sehr gespannt auf Ghostblade. Und ich werde mir Redux auf jeden Fall nochmal irgendwie zulegen, auch wenn alle sagen, scheiße, aber ich muss mir es zumindest mal angucken. Ghostblade wird aber auch ein Shooter, ne, oder?
Ja. Trailer sieht sehr gut aus.
Da bin ich gespannt.
Vielleicht bis zum Release des Jubiläums.
Ist denn, kommt dieses Jahr aber, ne?
Ja, also Herbst hat es geheißen, 2014.
Sehr, sehr cool. Okay, super, Markus, dann wünsche ich dir vielen Dank, dass du mit mir in Erinnerung geschwelgt hast.
Das macht man doch immer sehr gerne. Die alten Herren.
Die alten Herren. Ja, ich würde jetzt echt interessieren, wie viele Leute sich jetzt diese Folge angehört haben, weil es schon so ein spezielles Thema ist. Meldet euch auf jeden Fall mal in den Kommentaren. Wirklich jetzt, weil Dreamcast-Titel, wir machen ja bei Insomnia ja immer so aktuellen Kram für die aktuellen Konsolen, aber so ein Dreamcast-Titel, das würde mich wirklich mal interessieren, wer jetzt bis zum Schluss gehört hat. Und erzählt doch mal, was für einen Bezug ihr zu Dreamcast habt. Ob ihr vielleicht noch eine bei euch zu Hause unterm Rack, TV-Rack stehen habt und so, ob ihr davon noch Spiele spielt, ob ihr Erinnerungen daran, das würde mich echt interessieren, weil wir suchen einfach mehr Leute, die so ticken wie wir.
Yeah.
Alles klar, dann wünsche ich dir auch dir und den Hörern wünsche ich dir dann noch einen schönen Tag.
Jo, haut rein, bis
dann. Ciao.